ARD.
Wo stehen wir eigentlich gerade? Knapp 2 Wochen ist es her, da haben Union und SPD den Koalitionsvertrag vorgestellt. Verabschiedet ist er noch nicht, aber er bietet jetzt schon Stoff für Diskussion. Wir besprechen heute 2 wichtige Themen, die uns und unser Leben ganz konkret betreffen. Einmal der Mindestlohn. Wie sinnvoll ist der eigentlich? Und dann das große, große Thema Gesundheit, bei dem ich jetzt schon feststellen muss, dass ich keinen Hausarzt habe. Ist nicht die klügste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Warum? Darum geht's jetzt. Ihr seid beim Berlin Code. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Sally Kaya und vertrete heute Linda Zervakis. Wir zeichnen diese Sendung am Donnerstagnachmittag auf. Und ich bin nicht alleine im Studio. Die beiden ARD-Korrespondenten, die ziemlich sicher so klug sind, einen Hausarzt zu haben, Nadine Bader und Jim Bob Nikscher sind bei mir. Hallo.
Hi.
Hallo.
Ihr beiden, mein Rekord ist 1,5 Stunden beim Arzt warten, trotz Termin, für 5 Minuten im Sprechzimmer sein. Habt ihr da ähnliche Erfahrungen? Nadine, wie ist es bei dir? Hast du das schon mal erlebt?
Also anders als du habe ich eine Hausärztin, bin auch ganz zufrieden, dass ich sie habe, aber ich kriege da auch nicht so einfach einen Termin, soll man online buchen, meistens kriegt man dann nicht den Termin, wenn man Zeit hat, insofern gehe ich dann in die Akutsprechstunde und ja, da muss man warten.
Jimbo, bei dir?
Ich hatte mal einen Hausarzt, der mir empfohlen hat, gegen das Asthma nicht zum Facharzt zu gehen, sondern lieber Didgeridoo spielen zu lernen. Kein Witz.
Okay.
Ich bin dann doch irgendwann zum Facharzt gegangen, aber gedauert hat es schon.
So, und eigentlich, man denkt ja, ich zahle doch schon so viel für meine Krankenversicherung, da geht doch schon so viel Geld ab, warum muss ich denn überhaupt noch warten? Andererseits, vielleicht hat man auch ein bisschen Verständnis, natürlich plant die künftige Regierung auch im Gesundheitssystem ganz viel zu ändern. Wir können ja mal gucken, was CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am vergangenen Wochenende in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin erklärt hat.
Im Gesundheitsbereich werden wir ein Primärarztsystem einführen. Das heißt, in Zukunft kann ich nicht mehr 6, 7 Fachärzte auf einmal besuchen, sondern muss erst zum Hausarzt und es gibt eine Überweisung. Wenn Sie so wollen, ist das eine Änderung. Zumutung nenne ich es nicht, sondern einfach effizientes Arbeiten.
So, da sind wir bei meinem Problem. Ich habe keinen Hausarzt. Wenn es bei mir im Rücken wehtut, dann gehe ich zum Orthopäden. Wenn es im Herzen zwickt und ich kann Liebeskummer ausschließen, auch sehr wichtig, dann gehe ich zum Kardiologen und dachte bisher, das ist doch super klug. Ich habe doch einen Schritt gespart. Jeder hat ein bisschen Arbeit gespart. Dann haben doch alle gewonnen. Jetzt sagt ja Linnemann, aber das ist effizientes Arbeiten. Vor allem keine Zumutung. Nadine, du beschäftigst dich seit Jahren mit der Gesundheitspolitik. Du hast alles unter dem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn mitbekommen, auch unter dem aktuellen Karl Lauterbach. Also du kannst wirklich dekodieren, was wir hier machen wollen. Würdest du das auch so einschätzen, Nadine?
Also erstmal muss ich zu Carsten Linnemann sagen, ich weiß ja nicht, in welcher Welt er lebt. Das ist definitiv nicht meine. Dass gesetzlich Krankenversicherte gleichzeitig 7 Fachärzte auf einmal besuchen, habe ich so noch nie gehört. Was ich dagegen höre, lange Wartezeiten. Da gibt es auch Untersuchungen vom Spitzenverband der Krankenkassen, dass gesetzlich Versicherte gut und gerne mal mehr als 30 Tage auf einen Facharzttermin warten. Aber was er anspricht, das stimmt schon. Es gibt ein Problem bei der Steuerung. Und ich glaube, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann wirst du vielleicht auch deine Meinung ändern und dir eine Hausärztin suchen. Ich habe mich auch bei Hausärzten mal umgehört und die sagen, es gibt da immer wieder mal so Fälle. Ein Beispiel, eine Patientin hat Gelenkschmerzen, will einen Termin sich gleich ausmachen bei einem Rheumatologen, bei einer Rheumatologin, bekommt einen Termin erst in 8 Monaten, ist verärgert, macht deshalb einen Termin beim Orthopäden aus, bekommt ein bisschen früher diesen Termin, wird geröntgt, der Arzt sagt, alles okay. Und über Umwege landet diese Patientin dann bei ihrer Hausärztin, die sie gut kennt und die sagt, Sie sind Mitte 50, könnte auch sein, dass es sich um Wechseljahresbeschwerden handelt, weil die hängen oftmals auch mit Symptomen wie Gelenkschmerzen zusammen. Insofern, für sie wäre es keine Zumutung gewesen. Ihr hätte die Hausärztin schneller geholfen. Insofern kann das, wenn man es klug umsetzt, schon eine gute Möglichkeit sein.
Aber also ich verstehe das. Das klingt schon logisch, was du gerade gesagt hast, aber habe ich dann noch die freie Arztwahl? Weil irgendwie kommt mir das alles so ein bisschen vor, als würde mir da was vordiktiert werden.
Ja, du sagst es, wir sind hier beim Berlin-Code, wir wollen dekodieren. Ja. Deswegen habe ich mir die Stelle mal genau rausgesucht für die Zuhörerinnen und Zuhörer auf Seite 106, falls Sie da selbst nachschauen wollen. Da steht, zu einer möglichst zielgerichteten Versorgung der Patientinnen und Patienten und für eine schnellere Terminvergabe setzen wir auf ein verbindliches Primärarztsystem bei freier Arztwahl durch Haus- und Kinderärzte. Heißt, das System soll verbindlich kommen. Du könntest dann in dem Fall dir aber frei deinen Hausarzt oder Kinderärztin aussuchen. Insofern schon freie Arztwahl, aber man muss ehrlicherweise sagen, wäre natürlich eingeschränkt, weil du dich dann verpflichtest, erstmal zu diesem Hausarzt oder zu dieser Hausärztin zu gehen. Kann jetzt natürlich sein, dass du nach einer gewissen Zeit merkst, nee, das Vertrauensverhältnis ist doch nicht so gut. Dann könnte man natürlich Regelungen finden, dass du dann auch den Hausarzt oder die Hausärztin wechseln kannst.
Aber ich muss doch auch erstmal einen finden, oder? Ehrlicherweise, also einen Hausarzt so zu finden, das ist ja überhaupt gar nicht leicht. Und das wird doch dann in Zukunft nicht leichter.
Das ist ein guter Einwand, denn schon jetzt ist es so, dass tausende Hausarztstellen nicht besetzt sind. Also da wird man auf jeden Fall nachjustieren müssen, denn das Problem wird größer werden, weil auch viele Hausärzte in den kommenden Jahren in Rente gehen werden. Besonders auf dem Land könnte das Problem da noch größer werden. Da kann man natürlich langfristig ansetzen, zum Beispiel auch im Studium schon die Allgemeinmedizin stärken, damit sich mehr angehende Ärztinnen und Ärzte auch entscheiden, Hausarzt zu werden. Und es gibt auch schon Erfahrungen mit diesem sogenannten Primärarztsystem. Das nennt sich dann hausarztzentrierte Versorgung. Da hatte ich auch mit einer Ärztin gesprochen, die da schon mitmacht. Und die sagt, wir binden auch Pflegefachkräfte stärker ein. Sogenannte Community Health Nurses. Man würde da wahrscheinlich, früher hätte man gesagt, Gemeindekrankenschwestern. Die haben aber einen akademischen Hintergrund und übernehmen auch medizinische Aufgaben. Also man kann da den Kreis einfach erweitern, wie man die Versorgung angeht.
Aber Nadine, eine Zweitmeinung darf ich mir dann trotzdem noch einfach einholen? Geht das?
Das kommt jetzt drauf an, was du mit Zweitmeinung meinst. Also, dass du jetzt bei einem Schnupfen dann zu drei verschiedenen Hausärzten gehst, das ist nicht damit gemeint. Mhm. Aber gesetzlich ist geregelt seit 2015, dass man bei bestimmten operativen Eingriffen das Recht auf eine Zweitmeinung hat. Also beispielsweise bei Eingriffen am Knie oder an der Wirbelsäule. Und das kann man natürlich so ausgestalten, dass dieses Recht weiterhin besteht. Das steht so genau noch nicht drin im Koalitionsvertrag.
Aber jetzt mal so gefragt, gab es das alles nicht irgendwie schon mal? So mit irgendwie erst zum Hausarzt, dann erst zum Facharzt und dann vorher noch so schön 10 Euro irgendwie da lassen? So Praxisgebühr hieß es doch mal irgendwie?
Ich erinnere mich auch.
Ja, ich würde aber sagen, das war eine andere Sache, eine andere Angelegenheit. Eher eine offensichtliche Abschreckungsmaßnahme. Ne? Man musste, wenn man im Quartal zum Arzt ging, 10 Euro bezahlen. Und wenn man dann ohne Überweisung eben nochmal zu einem Facharzt gegangen ist, nochmal 10 Euro. Also eher eine abschreckende Maßnahme, die aber gar nicht gewirkt hat. Die Ärzte fanden das auch doof, weil die mussten das Geld einsammeln, es dann weiterreichen an die Krankenkassen. Die Patienten waren sauer auf die Ärzte und es hat gar nicht dazu geführt, dass die Patientinnen und Patienten weniger zum Arzt gegangen sind. Ich würde sagen, das Primärarztsystem ist klüger, weil es einfach den Patientinnen und Patienten helfen möchte, sie besser durch das System steuern möchte.
Siehst du noch eine andere Alternative, was so den Ärztemangel angeht? Weil du hast ja gerade gesagt, ne, es werden viele in Rente gehen, wir werden nicht genug Ärzte dann haben. Gibt es da noch eine andere Alternative, wie man das irgendwie eindämmen könnte?
Also ich habe ja gesagt, das Problem muss man angehen, den Ärztemangel. Da gibt es auch Zahlen von den Krankenkassen, dass in Deutschland der Anteil der Allgemeinmediziner, der Hausärztinnen und Hausärzte im Vergleich geringer ist als in anderen Ländern. Da wird man sicherlich steuern müssen. Ich denke aber, dass das Primärarztsystem, wenn man es klug umsetzt, schon eine gute Sache sein kann. Da gibt es eben auch schon Studien, weil ich hatte ja gesagt, es gibt auch schon dieses Modell der hausarztzentrierten Versorgung, freiwillig für Patientinnen und Patienten. Und Studien haben gezeigt, dass man mit diesem System tatsächlich Doppeluntersuchungen vermeiden kann. Langfristig könnte man dann womöglich auch Kosten einsparen. Also wenn man es klug umsetzt, kann das schon eine gute Sache sein.
Dieses Thema scheint unheimlich zu triggern. Auf Ex gab es super viele Reaktionen, auch auf die Aussagen von Carsten Linnemann. Ich lese euch mal ein paar vor, ja? Zum Beispiel, Reform der Sozialversicherung aller Union heißt also, das Volk ist schuld, weil es zu viel zum Arzt geht. Nicht etwa die Zweiklassenmedizin, die darauf basiert, dass nur die unteren und mittleren Einkommen solidarisch versichert sind, die oberen aber nicht. Oder auch für jeden Spezialfall vorher eine Überweisung zu benötigen, ist einfach nur mehr Bürokratie für die Hausärzte. Was sagt ihr dazu? Weil ich finde, das klingt nicht so ganz unlogisch, ehrlich gesagt, diese Kritik, oder?
Das heißt ja auch mal, dass Hausärzte alle überlastet sind. Ne? Also die Praxen immer voll und dauernd geht das Telefon. Also dir zu erreichen, finde ich schon schwer.
Voll.
Was sagst du?
Also ich höre da so ein bisschen durch, dass man sich so ein bisschen an der Formulierung von Carsten Linnemann stört. Und das ging mir ja auch so, dass die Patientinnen und Patienten da einfach bei 7 Fachärzten gleichzeitig rumsitzen würden. Ich würde eher sagen, es gibt ein Problem im System. Das hat man erkannt und man sollte da rangehen. Und wenn man es klug umsetzt, kann das funktionieren, aber man kann das einfach nicht auf die Regelversorgung, so wie wir sie jetzt haben, draufstülpen. Das wäre nicht gut. Um das nochmal auszuführen, bei der hausarztzentrierten Versorgung, die es jetzt schon freiwillig gibt, bekommen die Hausärztinnen und Hausärzte ein bisschen mehr Geld von den Krankenkassen. Dafür, dass sie sich auch Zeit nehmen, tatsächlich ihre Patientinnen und Patienten zu steuern, das zu koordinieren. Wenn man das jetzt einfach auf die Regelversorgung draufknallt, dieses System, dann könnte das auch nach hinten losgehen, weil die Hausärzte gar keine Zeit dafür haben und dann einfach Überweisungen ausschreiben und die Patientinnen und Patienten doch nicht gesteuert werden. Also es kommt wirklich auf die Umsetzung im Detail an.
Was in dem Zusammenhang auch für Unmut sorgt und das schon lange und ich schätze mal, das wird vielleicht auch so weitergehen. Die hohen Krankenkassenbeiträge, die man ja jetzt schon zahlt, die jetzt schon sehr hoch sind. Jetzt soll eine Kommission, das ist ein großes Wort, was in diesem Podcast ja auch noch eine Rolle spielen wird, ja, das weitere Vorgehen erarbeiten und dann Ergebnisse bis 2027 aber erst vorlegen. Was könnte denn da auf uns zukommen, Nadine?
Also da muss man ganz klar sagen, wenn es da keine Sofortmaßnahmen gibt, um dagegen zu steuern, dann werden die gesetzlich Krankenversicherten bald wieder Briefe in ihrem Briefkasten haben von den Krankenkassen, in denen weitere Beitragssteigerungen angekündigt werden
müssen. Schon wieder.
Schon wieder. Ich habe mich da bei den Krankenkassen nochmal umgehört. Da ist schon so ein bisschen Enttäuschung, dass man sich da so viel Zeit lässt, das auslagert in eine Kommission. Und da wurde mir gesagt, wenn die Ausgaben etwa im Krankenhausbereich und im Arzneimittelbereich weiter so steigen, dann wird man sich darauf einstellen müssen, für die kommenden Jahre weiterhin pro Jahr 0,5 bis 1% Beitragssteigerungen pro Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mich erschreckt hat, mich hat das gar nicht überrascht, dass die angehende Koalition das auslagert und nicht lösen will. Wir beschäftigen uns ja schon länger mit dem Thema Finanzlage der Krankenkassen, die nicht gut ist. Und wir hatten im vergangenen Jahr Herrn Merz auch im Sommerinterview bei der ARD und da wurde er auch schon gefragt, was er denn machen möchte. Und da hat er so ein bisschen lapidarisch geantwortet, ja, da gäbe es ja noch viele Effizienzreserven bei den Krankenkassen. Man könnte die Patienten ja bitten, sich ein bisschen gesünder zu verhalten, gesünder zu ernähren. Und da habe ich mir gedacht, meine Güte, also entweder er hat die Tragweite des Problems nicht erkannt oder es steht einfach nicht oben auf seiner Agenda.
Es klingt auch sehr nach Politiker, ne? Effizienzreserven hört sich erstmal gut an, aber ich frage mich auch, haben die ganzen Krankenkassen kein Geld mehr oder haben die nichts gespart, so wie ich?
Jetzt gibt es ja nicht nur gesetzliche Krankenkassen, es gibt ja private Krankenkassen auch. Für mich immer, wenn man privat versichert ist, ist man entweder selbstständig oder reich. Ganz ehrlich, lohnt es sich, in diese privaten Krankenkassen zu wechseln, Jim Bob?
Zum Sparen tatsächlich nicht, weil auch da sind die Kosten gestiegen und man muss auch erstmal reinkommen in diese privaten Krankenkassen, ganz viel nachweisen, dass man gesund genug ist, dass man nicht zu viele Kosten aus deren Sicht verursacht. Und gerade im Alter wird die private Krankenversicherung auch mal deutlich teurer als vorher. Also das sollte man sich echt überlegen.
Die Kommission, haben wir ja gerade gesagt, bis 2027 sollen da Vorschläge vorgestellt werden. Warum denn bis 2027? Das ist noch so wahnsinnig lang hin.
Das stimmt, das habe ich mich auch gefragt. Und wenn man sich die Ausgabenseite anschaut, dann sieht man wirklich, dass es dringend, dass da was getan wird. Im letzten Jahr hatten wir Ausgaben bei den gesetzlichen Krankenkassen bei ungefähr 330 Milliarden Euro. Vor 5 Jahren waren die Ausgaben etwa bei 240 Milliarden Euro. Also 90 Milliarden mehr in 5 Jahren, das ist schon eine große Hausnummer. Und da kann man sich jetzt einmal die Einnahmenseite anschauen. Man könnte mehr Steuermittel reingeben. Das will die SPD, die Union konnte sich da nicht durchringen, steht jetzt nicht im Koalitionsvertrag. Das wäre eine kurzfristige Maßnahme, also bleibt noch die Ausgabenseite. Da könnte man sich beispielsweise die Arzneimittel anschauen. Da geht es vor allem um neue, teure Arzneimittel. Da könnte man gegensteuern, Vorgaben machen bei der Preisgestaltung für neue Arzneimittel. Aber ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, dass eine neue Regierung sich daran traut.
Wir bleiben bei meinem Lieblingswort dieser Podcast-Folge, glaube ich, Kommission, weil es gibt ja noch eine Mindestlohnkommission. Und da sind wir jetzt beim zweiten Thema. Über den Mindestlohn wurde ja diese Woche heiß und noch heißer diskutiert. Bevor wir zu dieser Diskussion kommen, wollen wir erstmal ganz kurz die Fakten uns anschauen. Jim Bob, du beschäftigst dich schon so lange mit Themen wie Bürgergeld oder eben auch Mindestlohn. Erklär's mal bitte in kurz und einfach gerne. Was ist der Mindestlohn? Wo steht da? Warum haben wir den eigentlich?
Also der Mindestlohn ist so eine Untergrenze, die hat man vor 10 Jahren eingeführt und die soll dafür sorgen, dass Menschen für ihre Arbeit nicht ausgebeutet werden in Deutschland. Vor allem bei Jobs, die jetzt keinen großen Tarifvertrag oben drüber haben. In großen Firmen, wenn ich jetzt bei einem Autobauer beschäftigt bin, da verhandeln Gewerkschaften mit den Arbeitgebern den Lohn aus und sagen, was die Arbeit wert ist. Bei vielen anderen kleineren Jobs, sage ich mal, gibt es das nicht. Ob das jetzt Friseurinnen und Friseure sind oder auch im Reinigungsgewerbe Gastronomie. Und da hat man den Mindestlohn eingeführt vor 10 Jahren und gesagt, das ist der Stundenlohn, den jeder bekommen muss in Deutschland. Gibt nur wenige Ausnahmen. Azubis zum Beispiel bekommen keinen Mindestlohn, alle anderen schon. Und dieser Lohn, der steigt auch immer weiter an, weil der sich quasi an allen anderen Löhnen in Deutschland orientieren soll. 2015 lag der Mindestlohn nämlich noch bei 8,50 Euro die Stunde. Inzwischen haben wir gemerkt, ist das Leben ein bisschen teurer geworden in Deutschland. Heute liegt er aktuell bei 12,82 Euro.
So, und was plant jetzt die künftige Regierung dazu?
Die Regierung, die will eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel ändern. Mit der Ausnahme, dass die SPD gerne sehr schnell einen viel höheren Mindestlohn hätte, nämlich 15 Euro am besten schon nächstes Jahr. Und CDU und CSU sagen, naja, ein Jahr später würde ja auch reichen. Das Ding ist nämlich, dass der Mindestlohn nicht von der Politik festgelegt werden soll, eigentlich, sondern von dieser Mindestlohnkommission. Da sitzen Arbeitgeber drin, da sitzen Gewerkschaften drin, die verhandeln das miteinander aus. Und im Koalitionsvertrag steht drin, dass man an dieser Kommission auch festhalten möchte.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Klar. Nochmal zu den Kommissionen. Es wirkt ein bisschen so, als würden alles diese Kommission machen. Und man fragt sich, ja, was machen denn die Politiker noch? Und verstecken die sich so ein bisschen hinter diesen Kommissionen? Oder ist das jetzt so einfach gedacht?
Was sagst du, Nadine?
Ja, also ich würde sagen, beim Mindestlohn, da kann ich das sogar ein bisschen nachvollziehen, weil wir ja so eine starke Tradition bei der Tarifautonomie haben. Also dass Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften eigentlich die Tarifverträge aushandeln. Und da kann ich schon verstehen, dass man jetzt sagt, beim Mindestlohn, das sollen dann auch Arbeitgeber und Gewerkschaften aushandeln, oder?
Ja, das macht schon Sinn, weil es ein ziemlich sensibles Thema ist. Ne? Die Arbeitgeber, die haben natürlich das Interesse, nur so viel Lohn zu zahlen, wie unbedingt nötig, weil der Rest geht ja auch von ihrem Gewinn ab. Und die Gewerkschaften, die ja die Angestellten vertreten, die wollen für die natürlich möglichst viel Lohn raushandeln am Ende. Im besten Fall aber, ohne dass die Firma pleite geht. Ne? Denn je höher die Löhne, desto höher die Ausgaben. Und dann könnte das die Firmen, das sagen sie selber immer so als Gegenargument auch für den Mindestlohn, könnten die Firmen am Ende pleite gehen.
So, Jim Bob, jetzt hast du eben gesagt, die SPD möchte 15 Euro Mindestlohn. Mhm. Aber wenn es doch schon klar ist, dass eine Kommission jetzt darüber entscheidet, wie kann man denn diesen Koalitionsvertrag dann doch so unterschiedlich auslegen? Man hat es doch besprochen.
Ja, das ist das Problem mit so Koalitionsverträgen. Gerade auch mit diesem, weil Union und SPD haben da sehr, sehr viele Wünsche einfach reingekippt von beiden Seiten. Und jetzt, je weniger man natürlich festgelegt hat, kann man nachher sagen, naja, für mich sieht das so aus und für mich sieht das anders aus. Die SPD zum Beispiel sagt, naja, da steht drin, die Mindestlohnkommission, die wird sich an gewissen Vorgaben orientieren, was die Entwicklung von Mindestlohn so angeht. Und wenn die das macht, dann sind wir nächstes Jahr schon bei 15 Euro pro Stunde.
So, und was die CDU sagt, das hören wir jetzt nochmal. Und zwar unseren wohl künftigen Kanzler Friedrich Merz. Der hat ganz zu Beginn der Debatte vergangenes Wochenende in einem Bildinterview das hier gesagt.
Das haben wir so nicht verabredet. Wir haben verabredet, dass wir davon ausgehen, dass die Mindestlohnkommission in diese Richtung denkt. Es wird keinen gesetzlichen Automatismus geben.
Ja, also typischer Politikersprech für schauen wir mal, was da kommt. Die Union hat es nicht so eilig mit dem Mindestlohn, kann man sagen. Für die wäre es eben auch okay, wenn der erst 2027 kommt. Da siehst du, jeder muss am Ende sich vor seine Anhänger stellen und vor die Wählerinnen und Wähler und ja, sagen, wir haben doch erreicht, was wir wollten.
So, und typisch für die Politik ist natürlich auch, dass ein Konter kommt. Und der kam natürlich von Stefan Weil. Da haben wir auch noch einen Ton von der SPD, ist Ministerpräsident von Niedersachsen. Und der hat die Haltung seiner Partei diese Woche bei Markus Lanz in der Sendung auch nochmal verteidigt.
Der Mindestlohn ist ein hochgradiges Politikum. Und auch die Kommission, das ist auch bekannt, ist ein Ort, wo unterschiedliche Interessen zusammenkommen. Sie hat allerdings einige Leitplanken für ihre Tätigkeit. Das wird ja nicht gewürfelt.
Das habe ich ja gerade genannt.
Und wenn man die Leitplanken einmal versucht, jetzt auf die konkrete Situation umzusetzen, dann landet man in diesem Bereich von 15 Euro. Und das zu sagen, ist nun wirklich kein besonderes Verbrechen.
Nö,
Verbrechen nicht.
Verbrechen ist es vielleicht nicht, aber gefühlt irgendwie ähnlich unklug wie der Fakt, dass ich keinen Hausarzt habe. Warum macht die SPD das? Warum zeigen die, dass man sich da wirklich irgendwie gerade nicht einig ist? Weil es ist ja irgendwie jetzt auch nicht so, als hätten die bei allen Menschen so gerade ein Gut.
Nö, was meinst du, Nadine? Ich finde es auch nicht so wahnsinnig geschickt, aber es ist halt typisch, oder?
Ja, also ich glaube, es ist schon auch so, dass die Medien sich dann natürlich drauf stürzen gleich, wenn es irgendwo was gibt, wo man sagen kann, da gibt es schon wieder einen Dissens. Und wir hatten ja dann vergangene Woche am Sonntag im ARD-Bericht aus Berlin auch den CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und SPD-Chef Lars Klingbeil. Und ich hatte den Eindruck, die versuchen das schon wieder einzufangen und sich auf den Koalitionsvertrag zu beziehen. Und da steht eben, auf diesem Weg, auf dem sie sich geeinigt haben, ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreicht. Aber der Streit, die News war natürlich dann schon in der Welt.
Das ist wie so eine alte Gewohnheit, die man nicht los wird, wenn man sich das Rauchen nicht abgewöhnen kann. Ne?
Wobei wir hier im ARD-Hauptstadtstudio diese Woche von ganz vielen Zuhörern und Zuschauern auf diese Debatte auch gehört haben, ey, lass sie doch erstmal machen. Können die nicht bitte erstmal anfangen? Was ich sehr sympathisch finde, dass man nicht gleich wieder einen Konflikt sehen möchte, da nicht vielleicht gleich die Sensation wittert. Also ist es vielleicht doch eine zu aufgeheizte Debatte irgendwie, Nadine?
Ja, also mir geht's so, ich bin letzte Woche erst aus dem Urlaub zurückgekommen, war dann schon mal froh, dass sie sich geeinigt hatten auf den Koalitionsvertrag, damit das nicht in meinen ersten Wochenenddienst reinfällt. Ich glaube, du warst auch hier letztes Wochenende, Jim Bob. Und bei mir war das dann schon so, dass ich mir gedacht habe, oh nein, das fühlt sich ehrlich gesagt gerade so an wie bei der Ampel. Geht's jetzt schon wieder los? Ich war so froh, dass sie sich gerade mal geeinigt hatten. Aber du hattest es ja auch schon gesagt, das war von beiden Seiten einfach nicht so klug. Auch Friedrich Merz hätte nicht über das Stöckchen springen müssen. Dann hätten wir die Debatte nicht gehabt.
Und was ist mit 100 Tage Schonfrist? Gibt's die noch, Jim Bob?
Man kann es eigentlich Politikern und Politikerinnen nur wünschen, aber in den Zeiten, sage ich mal, ist es extrem schwierig, weil natürlich alle drauf schauen, was machen die jetzt? Und sie haben jetzt ihren Koalitionsvertrag extra, sage ich mal, gar nicht so wahnsinnig konkret geschrieben, dass da auch noch so ein bisschen Spielraum drin ist. Aber wie man sieht, wenn sie dann auch noch in alte Gewohnheiten zurückrutschen, wird es schwierig. Aber die Chance sollten wir ihnen auf jeden Fall geben, würde ich sagen. Letztendlich haben sie auch beim Mindestlohn beide Seiten einfach nochmal klargestellt, wie sie das sehen. So eine Art Gebrauchsanweisung hingelegt für diesen Vertrag. Ob der Mindestlohn jetzt wirklich nächstes Jahr schon auf 15 Euro steigt oder im Jahr darauf, das kann man noch nicht wirklich seriös absehen. Da wird die Kommission Ende Juni ihren Vorschlag machen.
Jetzt gibt es noch eine ganz andere Frage und zwar kommt die von euch, die jetzt gerade diesen Podcast hören. Es ist eine Hörerfrage, die könnt ihr uns immer schicken an berlincode@ard.de oder ihr schickt eine Sprachnachricht an 030 22 88 22 88 und zwar kommt die zum Thema Paragraph 218, also der Abtreibungsparagraph und was die künftige Regierung dazu plant, das beantwortet ihr gleich, ihr beiden. Davor noch ein kurzer Podcast-Tipp und zwar zu Deep Doku. Bei Deep Doku bekommt ihr ganz nah mit, was Menschen in Deutschland bewegt. Da könnt ihr zum Beispiel mit Mira an der Kasse vom berühmten Berliner Fetischclub KitKat sitzen oder auch miterleben, wie Matthias für seine Online-Sportwetten alles verzockt, was er sich aufgebaut hat. Deep Doku taucht in jeder Folge in eine neue Lebensrealität ab. Den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir verlinken euch Deep Doku auch nochmal in den Shownotes. So, und jetzt zu der Hörerin-Frage. Die kommt von Anke Büttner. Anke hat eine ganze Reihe von Fragen geschickt. Wir können leider nicht alle beantworten, aber wir greifen uns mal eine für mich auch spannende Frage raus, vielleicht sogar die spannendste. Die Frage lautet, Paragraph 218, wie sieht's damit aus? Vielleicht können wir noch mal kurz erklären, Nadine, was steht in diesem Paragraphen überhaupt drin?
Ja, das ist im Strafgesetzbuch und da steht drin, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Und wenn eine Schwangere die Tat begeht, so steht es da drin, dann soll es für sie eine Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder eine Geldstrafe geben. Also in Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch im Grundsatz eine Straftat, wenn jedoch bestimmte Voraussetzungen vorliegen, ist der Schwangerschaftsabbruch straffrei. Und das ist ein Kompromiss, den gibt es seit 1995. Um den wurde sehr lange gerungen. Und zu diesen Voraussetzungen, die eine Schwangere dann erfüllen muss, wenn sie einen Abbruch vornehmen möchte, gehört eine Beratung in der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und die Schwangerschaft darf nicht weiter als 12 Wochen vorangeschritten sein. Aber das ändert eben nichts daran, dass es diesen Strafgesetzbuchsparagraphen gibt, der einen Schwangerschaftsabbruch prinzipiell unter Strafe stellt, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt werden. Und da gab es jetzt noch mal eine Debatte kurz vor der Wahl, vorangetrieben vor allem von Grünen und SPD-Politikerinnen. Die wollten, dass man sich das noch mal anschaut und diesen Paragraphen im Strafgesetzbuch streicht, aber eben weiterhin Vorgaben macht, zum Beispiel eine Beratung, einen gewissen Zeitraum einhalten und das Ganze dann aber nicht mehr im Strafrecht zu verankern. Und Argumente, die da vorgeführt wurden, sind eben, dass das Ganze nicht mehr zeitgemäß ist, dass es zu einer Stigmatisierung von Frauen führt und auch einer schlechteren Versorgungslage, weil die Zahl der Ärztinnen und Ärzte sinke, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Das ist ganz eklatant zu sehen in bestimmten Regionen. Auch in Bayern zum Beispiel.
Und was ist jetzt geplant?
Ja, die SPD wollte ja eigentlich dafür sorgen, dass solche Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr rechtswidrig sind, so wie Nadine das gerade aus dem Gesetz mit vorgelesen hat. Aber tatsächlich kam jetzt bei den Koalitionsverhandlungen raus, bei dem Thema Schwangerschaftsabbruch soll sich erstmal nichts ändern. Da scheint sich die Union erstmal durchgesetzt zu haben.
Also man findet diesen Paragraphen gar nicht im Koalitionsvertrag. Da steht gar nichts dazu drin.
So, das klingt aber ein bisschen so, als wäre dieses Thema Schwangerschaftsabbrüche eher einfach ein unangenehmes Thema, womit sich vielleicht die künftige Regierung nicht so richtig auseinandersetzen möchte.
Ja, unangenehm schon, würde ich bestätigen, wenn man das so liest. Aber ein bisschen was steht tatsächlich doch noch drin.
Ja, also da geht es zum einen um die Kostenübernahme. Im Moment ist es nämlich so, dass die Krankenkassen die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch nur übernehmen, wenn der Abbruch aus medizinischen Gründen erfolgt oder nach einer Vergewaltigung. Also es könnte sein, dass man da die Kostenübernahme ausweitet. Was ich aber schon interessant finde, dass es tatsächlich so ausschaut, Jim Bob, oder als würde man das große Thema gar nicht angehen wollen.
Und das stimmt.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an Friedrich Merz, denn der hatte sich da im vergangenen Jahr im November sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, damit würde man einen gesellschaftspolitischen Großkonflikt wieder aufmachen. Er ist dann kurz danach wieder ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, naja, könnte man sich womöglich doch noch mal anschauen, aber erst nach der Wahl. Hat er mit Sicherheit auch gemacht, weil Umfragen eben eigentlich zeigen, dass eine Mehrheit in Deutschland mittlerweile für eine Legalisierung ist in den ersten 12 Schwangerschaftswochen. Also mal sehen, was da noch passiert.
Und von all diesen Themen, die wir heute in dieser Folge besprochen haben, also Mindestlohn, Veränderungen im Gesundheitssystem, jetzt mit der Hörerfrage auch Paragraph 218, also der Abtreibungsparagraph. Was denkt ihr, wo ist die Politik, wo ist die neue Regierung, die künftige, am schnellsten? Wo wird was passieren? Weil ich habe ganz viel gehört, na, das dauert noch ein bisschen, Jim Bob.
Naja, beim Mindestlohn müssen Sie auch erstmal warten bis Juni, was die Kommission entscheidet. Da können Sie schön abwarten. Wie sieht es im Gesundheitswesen aus?
Also Gesundheitswesen ist prinzipiell eine zähe Angelegenheit. Da dauern Reformen lang. Insofern würde ich auch sagen, wenn sich was bewegt, dann am ehesten beim Mindestlohn.
Ich habe heute gelernt, eine Kommission kann sehr viel mehr Sinn machen, als ich es vorher noch gedacht habe. In einigen Fällen durchaus. Mit dem Mindestlohn, na, das dauert anscheinend alles noch ein bisschen. Aber was keine Zeit mehr hat, ist meine Hausarztsuche. Deswegen, ich muss jetzt los, ich muss einen Hausarzt suchen, solange es noch welche
gibt.
Viel
Glück.
Danke, ich bedanke mich, dass ihr da wart. Nadine Bader, Jim Bob Nikschas, danke, dass du auch da warst. Hat Spaß gemacht. Nächste Woche ist Linda Zawakis wieder für euch da.